Willkommen zurück zum zweiten Teil der Podcast-Serie gemeinsam mit Thomas Saldet. Er kommt vom BSH und wir sprechen über Digital Businesses rund um IoT, rund um die Connected Digital World und was das für Implikationen auf die Produktentwicklung haben kann. Viel Spaß!
Ja, für mich ist der große Enabler irgendwie für so Home IoT, glaube ich, Alexa. So, ne? Und wenn das Thema anzieht, ja, dann ziehen wahrscheinlich ganz viele andere Applikationen plötzlich mit. Ne? Wenn ich dann plötzlich über Voice Control meine Spülmaschine oder so anschalten kann und nicht über einen Knopf, sei es jetzt der Knopf in der App oder der Knopf an der Waschmaschine, sondern eben entweder über meine Earbuds oder mithilfe meiner Alexa. Du hast eben noch ganz viele andere Bereiche angesprochen, in denen IoT Einzug erhalten hat und wo es nicht nachhaltig irgendwie verdrängt wurde, sondern die Bereiche revolutioniert hat. Welche Bereiche kommen dir da in den Sinn? Welche Industrien kommen dir in den Sinn? Und kann man sich da schon etwas abgucken, also von der Strategie und dem Ganzen, wie das dort funktioniert hat?
Also wenn ich einfach nur im Kopf mein eigenes Haus oder meine eigene Wohnung durchgehe, dann ist das der Fernseher, wo also jeder Fernseher inzwischen vernetzt ist und der Erfolg auch gar nicht mehr so sehr im Fernseher an sich, zumindest in vielen Preisbereichen, gar nicht mehr in dem liegt, was der Fernseher kann, sondern extrem über das, was über den Fernseher möglich ist. Also ist da Netflix drauf, ist da Amazon Prime drauf, kann ich auf die ganzen Mediatheken der großen Sender zugreifen direkt, ohne dass ich mich da irgendwie mit einem Browser reinfummeln muss. Und das scheint der neue Standard zu sein. Wenn du dir die Konsolen anguckst, da, glaube ich, war insbesondere das Thema gemeinsam spielen der riesen Game Changer. Also wenn du dir den PlayStation, die Xbox anguckst, da hast du dir früher ein Spiel gekauft, um halt alleine zu spielen und dann deine persönliche Highscore zu knacken. Da hast du vielleicht Freunde eingeladen und hast dann mit denen FIFA gezockt. Und irgendwann hast du im Netzwerk gezockt. Und wenn du dir jetzt anguckst, wie die neuen Spiele, wie meinetwegen das neue Game Call of Duty, das sind ja inzwischen Spiele, die darauf ausgelegt sind, dass du die mit Menschen in der ganzen Welt spielst. Das heißt also, der Teil, der eigentlich nur für dich alleine spielen zu Hause ist, also mit dem ich groß geworden bin, also so bin ich ja mit Spielen sozialisiert worden. Ich habe halt früher Gianna Sisters und Rainbow Island alleine gespielt, gegen den Computer. Und das machst du ja inzwischen nicht mehr. Du spielst ja nicht mehr gegen den Computer, sondern du spielst gegen Menschen in der ganzen Welt. Auf Turnieren inzwischen sogar. Das heißt, da ist eine ganz neue Art des Spielens entstanden. Nämlich, dass ich mit wildfremden Menschen gegen die spiele, mit denen spiele und das Spiel dadurch einen ganz anderen Charme entwickeln kann, weil es was ganz andere Möglichkeiten gibt. Und in jeden dieser Bereiche gucken wir rein und überlegen uns, okay, was könnte da relevant sein? Und natürlich wissen wir das jetzt noch nicht, aber der Charme eben auch von diesen vernetzten Geräten ist, dass ich muss nicht mehr alles wissen. Das Gerät muss richtig gut sein, weil das wird auch in Zukunft erstmal das sein, was dich überzeugt, ein Gerät zu kaufen. Und dann habe ich aber die Möglichkeit, über die App verschiedenste Themen zu probieren. Also nehmen wir das Thema aus den Konsolen, diese Gemeinsamkeit, gemeinsam was machen. Vielleicht gibt es eine hinreichend große Zielgruppe, die es spannend finden würde, entweder gegeneinander zu kochen, was ja im Fernsehen auch gerade wahnsinnig prominent ist, dieses Grill den Hänsler oder der Melzer, der da auch sich mit anderen Köchen battelt. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, sowas auch über eine App zu machen. Wir sagen, wir haben alle um 19 Uhr am Samstag Freunde da und jeder versucht irgendwie in seinem Haus das beste Dinner zu machen. Und dann gibt es eine App, die da im Endeffekt, wo du mit Splitscreens gucken kannst, was passiert in den anderen, wie bereiten ihre Gerichte zu und vielleicht gibt es auch dann irgendwo ein Scoring, wo dann entweder ein Voting der Gäste ist oder wo eine App mit einer Bilddatenbank sagt, pass auf, das ist das beste Schokoladensoufflé. Einfach nur mal in die Zukunft gesponnen. Und das kann ich inzwischen machen, ohne dass ich in der Hardware irgendwas ändern muss. Das heißt, das kann ich probieren. Dann kann ich mir eine Zielgruppe suchen, wo ich sage, das von der Marke her, vielleicht sind das NEF-Kunden, die viele verschiedene Rezepte ausprobieren, vielleicht interessiert das die. Und dann teste ich das, mache ich dann einfach einen Prototypen, biete es ein paar Konsumenten an, schaue, ob das als Modell funktioniert, schaue, ob das in der Art, wie ich es aufgebaut habe, funktioniert und dann teste ich das. Und wenn ich feststelle, das ist es nicht, dann klappe ich es halt wieder ein. Und wenn das was ist, was die Menschen begeistert, dann kann ich gucken, ob ich das weiter ausrollen kann, ob ich eine Zielgruppe finde, die hinreichend groß ist, um das dann auch monetarisieren zu können. Oder ich sage, das Thema Content ist vielleicht wichtig. Also so wie ein Fernseher im Endeffekt jetzt auch über den ganzen Content, den ich jenseits des Fernsehers, also Netflix und Prime und solche Sachen, auf so einen Fernseher draufkriege. Vielleicht ist es interessant für ganz viele Konsumenten, dass ich über die Home Connect inspirierend über Essen spreche oder über Nahrungsmittel. Und wenn man sich anguckt, was zum Beispiel Zalando gemacht hat mit seiner App, das ist ja auch nicht nur noch eine App, um Schuhe oder Kleidungsstücke abzuverkaufen, sondern die Idee ist ja da, den Konsumenten am besten jeden Tag mehrfach in der App zu haben. Das mache ich ja nicht nur über die besten V-Kragen-T-Shirts, sondern das mache ich ja auch über das Ganze, wie ich über Mode spreche und wie ich mit Influencern arbeite. Also vielleicht kann man probieren, zu sagen, wir sprechen inspirierend über Nahrungsmittel, über wo Nahrungsmittel herkommen, wie die verarbeitet werden, worauf man achten muss beim Einkaufen, um für dich als Konsumenten Anreiz zu haben, regelmäßig in der App zu sein.
Ja.
Und das kann ich probieren, dass ich erstmal über Fleisch spreche oder über Milchprodukte. Und wenn ich merke, da gibt es ganz viele Menschen, die finden das spannend und die interagieren dann auch wirklich öfter mit meiner App und mit den Hausgeräten, das ist ja auch dann das Ziel der Sache, dann mache ich da weiter. Und wenn ich aber feststelle, dass das interessiert die Menschen halt nicht oder nicht in meiner App oder nicht in der Art und Weise, wie ich das darbiete, dann lasse ich es halt. Und das ist für uns natürlich eine wahnsinnig spannende Möglichkeit, mit unseren Konsumenten irgendwo in Kontakt zu kommen, was es vorher nicht gab. Wir haben das Gerät verkauft, das stand bei dir zu Hause und dann gab es keinen Kontakt. Und wir können besser verstehen, was könnten weitere Felder sein, in denen wir Angebote haben oder haben könnten, die unsere Konsumenten begeistert und die eben zu den Marken Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau etc. passen und uns helfen, die Marken weiter aufzuladen und eben auch dich als Konsumenten an die Marken zu binden. Mhm.
Ja, also wenn ich an IoT denke und an Orte, wo es super erfolgreich eingesetzt wird, dann fallen mir immer sofort irgendwie große Fabriken ein. Ich habe letztens mit dem Head of Data Science von Heidelberger Druckmaschinen gesprochen. Die haben natürlich ihre Druckmaschinen auch alle mittlerweile vernetzt. Und da kommt auch insbesondere zum Tragen, dass diese Maschinen besser justiert werden. Da gibt es natürlich viel mehr Justiermöglichkeiten als bei einem privaten Haushaltsgerät, als bei so einer Druckmaschine, die alles Mögliche drucken kann und auf den Kunden speziell eingestellt werden muss. Das zweite große Thema bei denen ist sowas wie Predictive Maintenance. Ich nehme jetzt mal an, Predictive Maintenance ist in eurem Bereich auch wichtig, oder? Weil so ein Moment, in dem die Waschmaschine aufhört zu funktionieren, ist erstmal ein Schockmoment, weil man irgendwie nachzählt, wie viel Unterwäsche man irgendwie noch hat. Ähnlich bei der Spülmaschine, wenn man es gewohnt ist, die ganze Zeit mit der Spülmaschine nur noch den Abwasch zu machen, dann plötzlich stapelt sich wieder alles in der Spüle. Also das ist ja ein nerviger Moment, ehrlich gesagt, ne? Weil du auch gleichzeitig dieses klobige Haushaltsgerät hast, das irgendwie Geld gekostet hat. Gleichzeitig weißt du nicht, wie repariere ich es jetzt, wie ziehe ich es ab, ohne jetzt die ganze Wohnung unter Wasser zu stellen. Also da gibt es ja auch ganz viele unheimlich viele Fragestellungen. Und ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn bei mir so ein großes Haushaltsgerät ausgefallen ist, sei es der Kühlschrank, die Spülmaschine, die Waschmaschine, ja, war das schon ein bisschen Stress.
Also das Thema Predictive Maintenance ist auch für uns natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema. In den Fabriken, also wir produzieren ja, also das Beispiel von Heidelberger Druck, das unterschreibe ich, genau so machen wir auch oder sind wir auch dabei, in unseren Fabriken einzuführen.
Ja.
Und das ist aber auch wahnsinnig spannend gegenüber dem Konsumenten. Das ist aber auch ein Thema, was ein bisschen Zeit braucht, weil du brauchst halt eine hinreichende Anzahl von Geräten im Markt, die vernetzt sind, die dir Daten schicken, die auch dann Fehlermeldungen schicken und die auch final kaputt gehen. Weil wie Predictive Maintenance funktioniert, dass du dir im Endeffekt ein Set von Sensordaten anguckst, die sich typischerweise in einem Regelkorridor, also in einem gewissen Muster bewegen. Mhm. Also nehmen wir das Beispiel deiner Waschmaschine. Da hast du eine Trommel und die vibriert. Die läuft ja auf Kugellagern und wenn die Trommel sich wahnsinnig schnell dreht, um zu schleudern, dann hast du eine Vibration auf den Kugellagern.
Ja.
Die kannst du über einen Sensor messen. Und diese Vibration läuft in einem gewissen Regelkorridor. Und wenn wir jetzt Predictive Maintenance machen, dann würden wir uns angucken, wie entwickelt sich dieser Regelkorridor über die Zeit? Und wie ist der im Unterschied von einer Maschine, die gerade kaputt gegangen ist, versus einer Maschine, die noch super läuft? Und dann wird man feststellen, dass irgendwann die Vibration aus diesem Regelkorridor ausbricht, nach oben, nach unten. Und dann guckst du dir an, okay, was passiert danach? Und wie lange? Also wie oft kann man noch waschen danach?
Ja.
Und wie sicher kannst du dir sein, dass wenn diese Vibration mal aus dem Korridor ausbricht, dass das auch wirklich darauf hinweist, dass es dann da auch draußen bleibt und final irgendwann kaputt geht? Mhm. Und wenn du diese Datenpunkte hast und dieses Muster erkannt hast, dann kannst du im Endeffekt dieses Muster in deine Daten reinwerfen und sagen, so, jetzt suche mir bitte alle Maschinen, wo ich schon diesen Regelkorridor verlassen habe, weil das sind Maschinen, die potenziell kaputt gehen können. Das heißt also, perspektivisch kannst du, wenn Geräte vernetzt sind und du dieses Muster erkannt hast und dafür und die Daten gesammelt hast, kannst du vorhersagen, relativ präzise, wann ein Gerät kaputt geht. Und das ist natürlich, die Frage ist, wie bauen wir das als Service auf? Also zu einer Marke wie Bosch, die sehr technisch ist, passt das mit Sicherheit wahnsinnig gut, dass man sagt, wir machen ein Serviceversprechen für dich. Wenn du eine Bosch-Waschmaschine kaufst mit Home Connect und dann meinetwegen das heißt dann bestimmt nicht Predictive Maintenance, sondern das, was weiß ich, 100% Laufsicherheitspaket oder sowas kaufen würdest, das haben wir noch nicht, aber nehmen wir an, wir hätten sowas, du im Endeffekt so eine Art Abo abschließt und wir garantieren dir, dass dein Gerät dann eben nie kaputt ist oder es eben, wenn es kaputt ist, sofort ausgewechselt wird.
Ja, ja.
Da würde uns sowas wahnsinnig helfen, weil wir dann im Endeffekt, weil dann ist das für dich ein Anwendungsfall, der dich überzeugt. Oder da macht es auch für mich Sinn, die Daten zu teilen. Weil im Endeffekt musst du mir erlauben, dass ich mir die Daten deiner Maschine angucken darf. Das kann ich ja nur, wenn du mir das erlaubst.
Ja.
Und wenn ich dir diffus einfach sagen würde, es würde mich halt interessieren, dann wird deine Bereitschaft sehr gering sein, mir diese Daten zu geben. Wenn ich aber sage, ich habe im Endeffekt Nutzen, den ich dir anbieten kann. Und das ist eben, dass das Gerät nicht kaputt ist oder sofort ersetzt wird, falls es kaputt gehen würde. Dann kommen wir da vielleicht ins Geschäft und dann kann ich in deine Daten analysieren und sobald ich sehe, dass deine Maschine, also ich kann zum einen, ich gucke mir ja nicht nur an, wann verlassen solche Vibrationen meinetwegen den Korridor, sondern ich gucke mir auch an, und wie ist das Nutzungsverhalten?
Ja.
Also wie voll ist zum Beispiel die Trommel? Weil es mag ja sein, dass Maschinen, wo relativ frühzeitig diese hohe Vibration, also der Trommelschaden auftritt, dass die auch sehr stark oder übermäßig stark beladen werden. Das heißt, was ich dann auch versuchen würde, ist, dass ich mit dir in Kommunikation trete und sage, pass auf, die Daten zeigen mir, dass du die Maschine sehr voll stopfst. Und das ist aus zwei Gründen nicht gut. Zum einen ist die Maschine halt auch, was das Thema Wasser und Schleuderrad etc. angeht, nicht darauf optimiert, so viel Wäsche zu waschen, die wird also nicht so richtig, also nicht so sauber, wie wir sie gerne sauber machen würden, und du schadest der Maschine. Also mach doch beim nächsten Mal bitte ein bisschen weniger rein. Und wenn ich sehe, dass deine Maschine kaputt geht, würde ich dann halt proaktiv auf dich zugehen und sagen, pass auf, wir würden dir gerne einen Servicetechniker vorbeischicken, der sich die Maschine anguckt. Wie wäre es dann nächsten Mittwoch bei dir? Mhm. Und können so sicherstellen, dass das Gerät nicht kaputt geht oder dass wir es idealerweise einfach reparieren, bevor es kaputt geht, damit das Ding halt nie steht.
Ja, du hast ja schon eine Vielzahl an Sensoren angesprochen, ne? Und ja, ihr müsst auch neue Produkte entwickeln, ne? Produktlebenszyklen werden immer kürzer. Gleichzeitig der technologische Fortschritt steigt rapide, exponentiell. Wie stellt ihr sicher, zum einen, dass eure Produkte funktionieren und zum anderen jetzt zum Beispiel zurück zu diesem Sensorthema, ne? Wir haben jetzt gerade über diesen Use Case gesprochen. Jetzt stelle ich mir vor, okay, jetzt habt ihr eine neue Waschmaschine oder sowas rausgebracht, habt aber vergessen zu messen, wie viel Gewicht in der Waschmaschine ist, ne? So, das heißt, euch würde dann dieser eine Datenpunkt fehlen. Wie geht ihr in der Produktentwicklung mit diesen Risiken um, des technologischen Fortschritts, aber auch damit, dass eben die Use Cases so unterschiedlich sein können und ihr habt da so ein bisschen Trade-off, ne? Ihr könntet jetzt überall Sensoren reinpacken, was dann vielleicht wiederum das Produkt teurer machen würde, oder ihr haltet die minimal und schneidet dafür bei den Use Cases ab, weil wie gesagt, so eine Waschmaschine steht ja dann 10 Jahre erstmal in der Wohnung drin, ne? Wie geht ihr da vor?
Also das ist tatsächlich natürlich ein Spagat für uns. Hausgeräte, also Großgeräte, wir reden jetzt nicht über einen Stabmixer, sondern eine Waschmaschine, eine Spülmaschine meinetwegen, die sind immer schon extrem voll mit Sensoren. Mhm. Und zwar jetzt nicht, also wegen IoT, sondern auch wenn so ein Gerät von außen einfach nur wie eine weiße Kiste aussieht, ist da schon wahnsinnig viel Technik und wahnsinnig viel Abstimmung und wahnsinnig viel Optimierung mit drin, okay, die eben über Sensoren läuft. Also um so eine Spülmaschine auf einen Eco-Zyklus oder auf einen Maschinenschonprogramm oder auf einen Töpfe- oder Gläserprogramm zu optimieren, brauchst du sowieso, also unabhängig von IT, von IoT, schon wahnsinnig viel Sensoren. Das heißt also, die erste Frage, die wir uns gestellt hatten, war tatsächlich nicht, welche neuen Sensoren brauchen wir, sondern wie viele Sensoren verbinden wir denn mit unserem Kommunikationsmodul, also wie viele Sensoren machen wir denn auslesefähig, was auch ein Kostenfaktor ist. Und was uns da geholfen hat, ist dann, dass wir uns eben, dass wir in Use Cases gedacht haben. Also dass wir weg von, oh, ich könnte mir vorstellen, der wäre vielleicht wichtig, sondern dass wir sagen, okay, was würden wir unseren Konsumenten gern anbieten oder was wären Themen, wo uns Daten helfen würden, das Gerät besser zu optimieren oder in Zukunft einen Service drauf basieren zu lassen. Und die Sensoren haben wir dann freigeschaltet. Und bei Neuentwicklungen machen wir es tatsächlich auch so, dass wir uns überlegen, was müsste denn so ein Gerät können? Also jenseits des, was das Gerät aus dem Gerät, aus der Hardware heraus kann, was würden wir gerne anbieten? Was wären Services, die wir uns vorstellen könnten, wo wir sagen, das müsste doch den Konsumenten eigentlich begeistern. Mhm. Und tatsächlich ist die Idee dann schon zu sagen, lass uns lieber mehr Sensoren anbinden, auch wenn wir noch nicht ganz sicher sind, was der Use Case sein könnte, weil wie du sagst, wenn irgendwas halt nicht angebunden ist und auch nicht anbindungsfähig ist, dann steht so ein Gerät halt 10 Jahre. Und über diese 10 Jahre kannst du es halt dann nicht mehr verändern, weil Retrofitten bei diesen Geräten nicht vernünftig funktioniert. Du kannst ja nicht Millionen von Spülmaschinen besuchen, um dann da jeweils irgendwas zu optimieren.
Hey guys, I hope you enjoyed this episode and please tell everybody to listen to that podcast. If you liked it, if you enjoyed it, please subscribe it, rate it, whatever works best for you. Write me an email. I love to get in touch with you and I mean it like I say it. So please enjoy the rest of your day and week and make the best out of it. Bye.